Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Hört Gottes heiliges Wort, wie es aufgezeichnet steht im Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 3. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes, Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias, Landesfürst von Abilene, war, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und Johannes kam in die Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausgingen, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Ottern gezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kam aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprach zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Der sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt noch Unrecht, lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seiner Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Herodes aber, der Landesfürst, der von Johannes zurechtgewiesen wurde, wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen all des Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu: Er warf Johannes ins Gefängnis. Herr Gott, himmlischer Vater, wir sagen dir Lob und Dank für dein Evangelium deines Sohnes Jesu Christi, die Erkenntnis des Heils, die da liegt in Vergebung unserer Sünden. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für den Vorläufer Johannes. Wir danken dir aber auch für den Evangelisten Lukas und für die ganze Wolke der Zeugen, die uns hinweisen auf deinen Sohn Jesus Christus, der kommen sollte, uns zu erlösen. Ja, der gekommen ist, uns zu erlösen, damit wir fromm und selig werden. Herr Gott, himmlischer Vater, dafür sagen wir dir Lob und Dank, und wir bitten dich, schenke uns auch heute deinen Heiligen Geist, dass er uns in diesem Glauben bestärke, dass wir fromm und fröhlich unsere Straße ziehen. Das bitten wir um Jesu Christi willen. Amen. Liebe Freunde unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, der Evangelist Lukas ist geeignet als Einleitung, um Jesus Christus kennenzulernen. Das Evangelium wurde geschrieben, damit der Freund von Lukas, von dem geliebten Arzt von dem, der eigentlich mit Paulus das Evangelium kennengelernt hat, dass der eben diesem Freund das Evangelium in rechter Ordnung, geschichtlich gut, nachvollziehbar aufgeschrieben hat. Der Lukas ist eben wie die anderen Apostel nicht nur irgendwelchen Fabeln gefolgt oder irgendwelchen Mythen, so wie wir bei den Märchen hören, es war einmal und ist nicht mehr. Und das hört dann auf, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Well, dieses Evangelium von Lukas wird anders beschrieben. Wenn man da am Anfang liest, dann steht es, das, lieber Theophilus, schreibe ich dir auf, dir, du Gottesfreund Theophilus, das schreibe ich dir auf, damit du den festen Grund hast, auf dem wir stehen, damit du erkennst, was der Glaube ist. Das ist praktisch Katechismusunterricht. Das ist praktisch eine Einführung in den Glauben. Das ist praktisch eine Catechizandis Rudibus, wie Augustin dann später sagt. Das heißt also, eigentlich kann man das Evangelium von Lukas nehmen und es lesen von Anfang bis Ende, damit man erkennt, was das um Jesus Christus zu tun hat. Wenn Lukas nicht gleich da von Anfang an ist, wie hat er denn das erfahren? Ja, indem er eben zu Maria gegangen ist. Von ihr hören wir, sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Sie hat sie da praktisch verschlossen, das, was der Engel Gabriel zu ihr gesagt hat. Diese Worte, die der Herr durch seinen Engel auch dem Zacharias gesagt hat, das, was wir eben gerade gesungen haben, das Benediktus, das sind die Lieder der frühen Kirche, das Magnificat, als Maria von dem Engel Gabriel besucht worden ist, dann singt sie das Magnificat, eine wunderbare Darstellung. Das ist das Lied der Kirche von Anfang an. Das singen wir noch heute in den Stundengebeten, in den Wochengebeten. Darüber hat Luther ganz wunderbar gepredigt, wie Gott aus der Höhe in die Tiefe blickt. Denn es sind nicht nur einfach irgendwelche Mythen und Fabeln, sondern ganz gezielt Geschichte. Das, was ihr in der Schule als Historie lernt, was historisch passiert ist, darum diese Einleitung auch heute beim dritten Kapitel. Wir kennen es beim zweiten. Das, was wir dann Weihnachten hören werden. Es geschah aber zu der Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Das kennen wir. Aber diese Einleitung von heute kennen wir nicht so dolle genau. Wenn wir da lesen, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus, den kennen wir aus dem Glaubensbekenntnis, Statthalter in Judäa war. Und Herodes, den kennen wir auch, gelitten unter Herodes, unter Pontius Pilatus. Das sind diese Leute, die wir aus der Geschichte Jesu kennen. Nicht Mythen und Fabeln, sondern historische Persönlichkeiten. Als der Bruder Philippus Landesfürst in Iturea war und in der Landschaft Trachonitis. Das ist nicht irgendwo im Wolkenkuckucksheim, sondern das ist tatsächlich da, wenn man hinfährt mit dem Touristenbus, dann kann man aus dem Fenster gucken und sieht man, oh, das ist der Jordan. Das ist, wo Johannes getauft hat. Das ist, wo Jesus getauft wurde. Das ist tatsächlich passiert. Und nicht nur so aus dem Blauen, sondern weil der Prophet Jesaja das schon 800 Jahre vorher verkündet hat. Auch das eine feste historische Tatsache. Geschichte, die festgeschrieben ist ins Gedächtnis des Volkes Gottes. 800 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wir haben jetzt groß Reformationsfest gefeiert. 500 Jahre 2017, das war eine große Geschichte. Und das ist noch nicht mal 800. Das ist gerade mal über die Hälfte von 800 Jahren. Jesaja sagt, es kommt eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Und wo predigt Johannes, der Vorläufer? Der sagt, es bin nicht ich, sondern ich bin nur der nicht mal wert ist, ihm die Schuhe aufzumachen. Ach, welch ein schönes Bild. Wie schön bescheiden von Johannes, der da in dem Kleid aus Kamelhaaren predigt, die Stimme eines Predigers in der Wüste. Es geht nicht um mich, es geht um diesen, der da kommen soll. Siehe, das ist Gottes Lamm. Guckt euch mal das Bild vom Matthias Grünewald an, auf dem Altar von Isenheim. Isenheimer Altar in Colmar. Da steht der Johannes mit einem Finger, der doppelt so lang ist wie meiner. Und da zeigt er mit seinem langen Finger auf den Gekreuzigten. Siehe, das ist Gottes Lamm. Natürlich steht Johannes, der Täufer, nicht unter dem Kreuz auf Golgatha. Natürlich ist das nicht so passiert. Er wurde ja ins Gefängnis getan und er wurde enthauptet. Das sind historische Taten. Aber er hat schon gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und das ist geschrieben, damit ihr einen festen Grund habt, auf dem ihr feststehen könnt. Nicht Sand, der wegwischt, wenn der Sturm kommt, sondern der auch im Leben und im Sterben steht. Gottes Wort vergeht nimmermehr, steht immer wieder an den Wänden in Wittenberg, hier und da. Denn wenn wir es nicht mehr sagen, dann fangen die Steine an zu schreien und zu sagen, hört, hört des Herrn Wort. Johannes, der Täufer, predigt Buße. Immer wieder, wenn der Herr Großes mit seiner Kirche vorgehabt hat, hat er Buße gepredigt. So fängt das Evangelium von Johannes an, aber auch bei Jesus. Jesus hat Buße gepredigt. Und das ist nicht anders geworden durch die Zeiten. Immer wieder fingen die großen Bewegungen der Kirche und der Weltzeit mit Bußrufen an. Das ging bis in die Zeit von Karl Barth nach dem Zweiten Weltkrieg, als alle Welt da niederlag. Und wir sagen ja immer, Not lehrt beten, aber wir wissen auch genug und zu Genüge, dass Not lehrt fluchen. Es ist nicht notwendig. Manchmal geht es den Menschen so dreckig und trotzdem rufen sie nicht den Herrn an, der helfen kann, sondern fangen an zu fluchen, so wie Hiobs Frau ihm auch empfohlen hatte und sagte, vergiss Gott, fluche ihn und stirb, ist besser. Schlechter Rat. Karl Barth hat die große Erneuerung der Kirche auch in unserem Land hier durch den Bußruf gemacht, zurück zu Gottes Wort nach dem Römerbrief-Kommentar. Und so war es ja auch bei Luther in der Reformationszeit. Sein Thesenanschlag fängt an mit dem Ruf Jesu zur Buße. Wenn unser Herr und Heiland sagt, tut Buße, dann will er, dass das Leben seiner Gläubigen eine beständige Buße sei. Erste These, ganz oben dran, das ist praktisch der Titel. Es ist nicht nur unter ferner Liefen, sondern das ist, worum es geht. Und was ist Buße denn anders als eine Rückkehr zu Gott, dem Vater, dem, der unser aller Herr und Heiland ist? Buße ist nichts anderes als die Umkehr und die Hinkehr zu dem, der unser Leben geschaffen hat, der uns erlöst hat, der uns heiligt. Buße ist nichts anderes als die Gnade Gottes, die uns an sich zieht, so wie wir es gehört haben heute beim Propheten, denn er sagt, er trägt die Schafe in seinem Arm. Ja, wenn Jesus rumgeht in Israel und die Menschen zur Umkehr ruft, wie den Zachäus, wie die Magdalena, wie den Lazarus, wie sie alle heißen, dann tut er das ja, weil sie auch Kinder Abrahams waren, weil sie auch ins Haus des Vaters gehören. So wie der verlorene Sohn, komm nach Hause dahin, wo du wirklich daheim bist. Der Ruf zur Buße ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die nicht will, dass ein Mensch verloren wird, sondern dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist der Ruf zur Buße. Nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns selig zu machen. Das ist das wunderbare Rufen des Johannes. Was soll ich denn beichten? Was soll ich denn, wovon soll ich mich denn bekehren? Da siehe deinen Stand an. Habt ihr gehört, wie Johannes nicht eine Standardantwort rausgibt, sondern die Soldaten, die Zöllner, das Volk, immer wieder sagt er, da siehe deinen Stand an, genau wie Luther dann im Katechismus das sagt, da gucke doch mal, was du vor Gott schuldig bist. Als Schulkind ist das anders als Lehrerin. Als Regierender ist es anders als Regierter und so weiter. Da siehe deinen Stand an, was du schuldig bist vor Gott. Da erkennst du, was du tun sollst. Nicht Patentrezepte, sondern wie Augustin gesagt hat, liebe und dann tu, was du willst. Denn unter dem Wort Liebe ist alles zusammengefasst. Da siehe deinen Stand an, da gucke, wo du stehst, was heute dran ist. Das tu. Und tu es fröhlich und getrost, denn der Herr im Himmel freut sich über dich und ist bei dir und geht mit dir auf dem Weg. Paul, wie soll denn das geschehen? Da ist es ganz klar, dass Johannes sagt, ich taufe euch nur mit Wasser. Aber es kommt der, der euch mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Und seht, das hat uns der Herr Christus dann in seiner Taufe geschenkt. Denn die war anders als die Taufe des Johannes. Jesu Taufe ist die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und der Taufe im Gottes Namen, Vater, Sohn und Heiligem Geist, ist die, die uns abwäscht von allen Sünden und reinigt uns von allen Sünden und macht uns gerecht, heilig und fromm vor Gott, dass wir in gereinigter Kleidung der Gerechtigkeit vor ihm ewiglich bestehen können. Das ist das Kleid Jesu Christi, mit dem er uns anzieht. Das ist das Hochzeitskleid, mit dem er uns anzieht, damit wir beim ewigen Mahl dann dabei sind. Das ist das köstliche Gewand, das er uns schenkt, mit dem er all unsere Schmach bedeckt. Genau wie er die Niedrigkeit seiner Magd Maria angesehen hat und hat ihr geschenkt, dass sie vor allen Völkern gelobt und gepriesen wird, so schenkt er uns als Christen durch das Taufkleid die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dass wir vor dem Thron des Lammes stehen können und ihn lobpreisen können für all das, was er an uns gewendet hat. Seht, wenn wir nur mit Augen dieser Welt gucken würden, dann würden wir denken, die Geschichte des Johannes endet böse. Es ist so. Er wird ins Gefängnis geworfen. Er kommt da elendig um, weil er enthauptet wird. Aber die Kirche bezeugt immer wieder, auch in ihren Stein gewordenen Denkmälern und in den großen Bildern der Kirche, da steht der Johannes vor dem Throne Gottes wieder mit dem Kopf auf den Schultern. Aber er hat sein altes Haupt auf der Schüssel bei sich als Zeichen. Seht, wo ich herkomme. Denn Christus macht allen Schaden wieder gut. Das ist der Blick, den uns der Johannes heute, der Vorläufer, schenkt. Er schenkt ihn uns, weil er auf den gezeigt hat, Jesus Christus, der nicht im Grab geblieben ist, sondern der am dritten Tage auferstanden ist und der lebt und regiert in Ewigkeit. Und wo er ist, da sollen wir auch hin. In ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Das ist unser Ziel. Dazu sind wir berufen, durch seine Taufe mittels des Heiligen Geistes, ja, mit dem himmlischen Feuer, das er da in dieses Wasser, dieses natürliche Wasser hineingegeben hat. Gottes Wort, dieses Licht, dieses Gottesfeuer, das brennt und auch in deinem Herzen den Glauben entfacht und hält. Lob sei Gott in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, behüte und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen und seligen Leben. Amen.